Moin und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod.
Bevor wir mit unserer eigentlichen Folge hier weitermachen und bevor dieses Jahr jetzt zu Ende geht, möchten wir uns bei euch allen bedanken für das Zuhören, für eure Treue und wünschen allen einen friedlichen und schönen Jahreswechsel und auf das nächste Jahr mit vielen, vielen spannenden Themen bei uns im Podcast.
Dem schließe ich mich nur an und wünsche ein cooles, tolles, schönes 2026.
Euer Michael.
Und eure Sonja. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Heute sitzt mir ein Mann gegenüber, dessen Name mir seit Anbeginn des Podcasts immer wieder untergekommen ist. Professor Dr. Norbert Fischer. Hallo.
Hallo.
Stell dich bitte einmal vor.
Ja, den Namen hast du ja schon gesagt. Ich arbeite als Kulturwissenschaftler und beschäftige mich jetzt seit circa 45 Jahren mit dem Thema Tod wissenschaftlich. Dazu gekommen bin ich während meiner Zeit als Krankenpfleger während des Zivildienstes, wo ich in einem Langzeitkrankenhaus gearbeitet habe in Südniedersachsen und ich sehr erschütternd fand, wie man dort mit Sterbenden und mit Verstorbenen umgegangen ist. Mit Sterbenden, man hat sie beiseite geschoben in ein extra Zimmer. Es gab keine Begleitung, man hat die Angehörigen nicht verständigt und die Verstorbenen wurden dann unten in den Keller neben der Waschküche abgestellt. Und da habe ich dann geschaut, wie ist man eigentlich in der Geschichte mit dem Tod umgegangen, mit Sterben, Tod und Trauer. Und habe dann ein Fach gefunden, eben die Kulturwissenschaften, die sich Geschichte und Gegenwart mit dem Thema Sterben, Tod, Bestattungskultur, auch Friedhöfe beschäftigen.
Ja, von welchem Jahr sprechen wir da, wenn du sagst Zivildienst, damit man das mal einordnen kann?
Das war Ende der 1970er Jahre und ich habe dann Anfang der 1980er Jahre in Hamburg angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren, Soziologie, Philosophie und Geschichte und habe dann dort auch meine Abschlussarbeiten zum Thema Tod geschrieben, die damals noch Magisterarbeit zum Thema Einführung der Feuerbestattung in Hamburg und die Doktorarbeit über die Geschichte der Friedhöfe in Deutschland.
Mhm. Wir sitzen jetzt ja hier in deinem Büro in der Abteilung Empirische Kulturwissenschaften. Mhm. Kannst du das einmal erklären, was das genau bedeutet?
Ja, wir unterscheiden uns von den Elite-Kulturwissenschaften, die auch andere Namen tragen, etwa wie Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Germanistik oder Anglistik, also die sogenannte hohe Kultur, die wir in der Literatur oder in der Kunst repräsentiert finden oder in der Musik. Insofern, als wir Alltagskulturen erforschen, und zwar mit empirischen Mitteln. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie materialisiert sich Alltagskultur, also in welchen Objekten beispielsweise, wie gehen Menschen damit um. Also wir spüren den Menschen in ihrem konkreten, praktischen Alltag nach. Wir bezeichnen uns auch als eine praxeologische Wissenschaft.
Okay. Deine Schwerpunkte, ich habe ein bisschen recherchiert, sind unter anderem Landschaftsgeschichte, räumlicher Wandel im suburbanen Raum, maritime Kultur und Geschichte. Aber, und deshalb bin ich hier und du hast es auch schon erwähnt, Tod, Trauer und Gedächtniskultur. Gleich eine große Frage vorweg. Was hat sich im letzten Jahrhundert maßgeblich in diesem Bereich geändert?
Du meinst jetzt das 20. Jahrhundert?
Ja, so in den letzten 100 Jahren.
100 Jahren, ja.
So einfach mal, also.
Genau, ich versuche das mal zusammenzufassen. Wir haben also zunächst mal nach dem Ersten Weltkrieg, also vor etwa 100 Jahren, eine erste Konjunktur der Feuerbestattung und der Aschenbeisetzung. Die ersten Krematorien in Deutschland sind ja im späten 19. Jahrhundert gebaut worden. Hamburg war das dritte in Deutschland. Aber die Feuerbestattung war lange Zeit die Angelegenheit einer kleinen elitären Minderheit im Bürgertum. Und das änderte sich, indem sich die Arbeiterbewegung der Feuerbestattung annahm und sie propagierte, eigene Volksfeuerbestattungsvereine gründete. Und das war in den 1920er Jahren. Und das führte zu einem enormen quantitativen Aufschwung, insbesondere in den Städten wie Hamburg, Berlin, Frankfurt und so weiter. Dann haben wir die Zäsur der sogenannten Grabmalreform ebenfalls in den 1920er Jahren. dass also die monumentale Grabmalkultur des 19. Jahrhunderts, des bürgerlichen Zeitalters, eingedämmt wurde, reglementiert wurde, dass man Grabmäler miniaturisierte, weil man die großen sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht mehr auf dem Friedhof sehen wollte. Es war also eine Demokratisierung der Grabmalkultur, eine Entwicklung, die in den 1920er Jahren einsetzte und letztlich bis heute nachwirkt. Sie ist allerdings umstritten seit vielen Jahren, weil sie auch zu einer strengen Reglementierung der Grabmalkultur geführt hat. Und man die Friedhofsverwaltung den Hinterbliebenen vorgeschrieben haben, wie ihr Grabmal genau auszusehen hat. Dagegen gibt es jetzt seit doch etlichen Jahren erheblichen Widerstand. Sie hat mit anderen Worten die Individualität der Grabmalkultur eingeschränkt. Dann haben wir natürlich den großen, bitteren, tragischen Einschnitt des Nationalsozialismus, als die Krematorien als Instrument der Massenvernichtung missbraucht wurden. Mhm. Dieselben Ingenieure, die vorher kommunale Krematorien bestückt hatten mit ihrer Technik, arbeiteten nun für die SS und die Konzentrations- und Vernichtungslager, perfektionierten die Technik der Einäscherung zu einer Masseneinäscherung und verkehrten somit das ursprüngliche Ideal einer Reform, einer Bestattungsreform ins Gegenteil und wurden Teil einer Todes- und Tötungsmaschinerie, einer Hinrichtungsmaschinerie. Diese Erfahrung des Holocaust führte dazu, dass dann in den Jahrzehnten nach 45, nach dem Ende von Krieg und Diktatur, eigentlich eine Zeit des Schweigens zum Thema Sterben, Tod und Trauer war. Man hat das gar nicht thematisiert, vor allem in Deutschland, in anderen Ländern, in den USA sieht das ein bisschen anders aus. Da gab es in den 60er Jahren Studien zum Thema Tod, etwa von Geoffrey Gora, einem Soziologen, aber in Deutschland wurde das Thema eigentlich doch weitgehend tabuisiert und es war letztlich einer der wenigen gesellschaftlichen Bereiche, die im 20. Jahrhundert sehr, sehr spät erst enttabuisiert wurden. Wir haben die sexuelle Aufklärung etwa in den 1970er Jahren, wir haben die neuerliche Demokratiebewegung etwa im gleichen Zeitraum, aber das Thema Tod ist eigentlich in Deutschland erst seit den 1980er Jahren wieder schrittweise in die öffentlichen Diskussionen gekommen und dafür waren im Grunde zwei Entwicklungen verantwortlich. Zum einen die Palliativ- und Hospizbewegung, die sich ja in besonderem Maße um schwerkranke und sterbende Personen kümmert, die dann aus Großbritannien hier nach Deutschland kam, mit Verzögerung hier erst Fuß fasste ab 1980 und ganz wichtig in den 1990er Jahren für einen selbstbestimmten, auch individualisierteren Umgang mit dem Tod war die AIDS-Selbsthilfebewegung. Es hat ja in den 90er Jahren viele Diskussionen um AIDS, Sterben und Tod gegeben. Ja. Menschen, die häufig einsam starben, weit ab von allen sozialen oder gar familiären Banden. Und dort haben sich Selbsthilfevereine gebildet, unter anderem hier auch in Hamburg, in St. Georg. Und die haben sich in besonderem Maße dann auch mit Sterben, Tod und Trauer befasst und das Thema auch in die Öffentlichkeit gebracht. Mhm.
Ganz schön viel.
Ja, man erlebt einfach eine bewegte Zeit mit sich und das wirkt natürlich nach. Wir könnten jetzt ins 21. Jahrhundert gehen, wo wir dann natürlich wieder ganz neue Entwicklungen haben. Wir haben zum Beispiel die Aufgabe des Friedhofsmonopols als Bestattungsort. Es gibt inzwischen Naturbestattung, Bestattungswälder, deren Zahl sich rasch vervielfacht hat. Also wo die Menschen auch gern sagen, sie verlassen jetzt die Friedhöfe, weil sie wohl als langweilig finden. Das spielt wohl auch die Natursehnsucht, die Waldsehnsucht, die in der deutschen Romantik verankert ist, eine gewisse Rolle. Wir haben in den Küstenbereichen einen klaren Trend hin zur Seebestattung.
Auf jeden Fall.
So dass der Friedhof als alleiniger Ort von Tod, Bestattung und Trauer seine Bedeutung allmählich verliert. Es gibt natürlich innovative Friedhöfe wie der Ohlshofer Friedhof in Hamburg, die doch mit immer neuen Angeboten dagegen ankämpfen, etwa Teichbestattung anbieten statt der Seebestattung oder auch einen Bestattungswald selbst eingerichtet haben. Aber trotzdem geht inzwischen ein doch erheblicher Prozentsatz der Bestatteten den klassischen Friedhöfen, also den kirchlichen und kommunalen Begräbnisplätzen, verloren. Wir haben dann natürlich einen klaren Trend hin zur Individualisierung der Grabmalkultur, also die einst strengen Reglementierungen werden schrittweise aufgehoben. Es entstehen auch ganz neue Gemeinschaftsanlagen, die zum Teil gesellschaftlich definiert sind. Das, denke ich, bedeutendste Beispiel jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal die Begründung des Gartens der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Wir haben aber auch andere Gemeinschaftsgräber, die nicht so eng fokussiert sind, die unter einem bestimmten Symbol stehen. Es gibt Fußball-Fan-Gemeinschaftsanlagen auf dem Hauptfriedhof Altona, das ist für den HSV. Da ist also wirklich sehr, sehr viel passiert inzwischen. Und Grundlage für all diese neuen, flexibleren, vielleicht von einem dem konkreten Ort des Friedhofs eher entbundenen Möglichkeiten ist natürlich der rasante Anstieg der Aschenbeisetzung.
Ja.
Wir haben inzwischen deutschlandweit rund 80% Aschenbeisetzung.
Tendenz steigend.
Die Tendenz ist weiterhin steigend und in einigen Regionen, vor allem in den protestantischen oder ehemals sozialistischen Ländern in Ostdeutschland ist die Feuerbestattung häufig schon fast die alleinige Bestattungsart. Der Anteil wird noch etwas gemildert durch die katholischen Regionen, katholische ländliche Regionen, wo die Feuerbestattung noch nicht so akzeptiert und anerkannt ist, weil die katholische Kirche ja sie bis 1963 ihren Angehörigen verboten hat. Aber im Prinzip ist die Aschenbeisetzung als eine mobile Form der Beisetzung, die Asche kann man tendenziell und theoretisch überall hin mitnehmen, die Bestattungsart des 21. Jahrhunderts. Und wir haben jetzt auch die ersten Bundesländer, die die Bestattungsgesetze gelockert haben.
Das ist meine nächste Frage.
Bremen etwa 2015, also die Städte Bremen und Bremerhaven, 1. Januar 2015, hat die Bestattungspflicht für Friedhöfe theoretisch aufgehoben. Man muss noch gewisse Nachweise führen, aber dort ist es auch möglich, eben die Asche im eigenen Garten, Vorgarten oder auch im öffentlichen Raum, im Park oder in der Weser beizusetzen. Und aktuell haben wir natürlich das Beispiel von Rheinland-Pfalz, das einen ähnlichen Weg geht.
Genau. Nur damit man die Hörer mit ins Boot holt. Es gibt zwei, also Bremen hast du ja schon angekündigt oder angesagt. Zwei weitere Bundesländer haben ihre Bestattungsgesetze ein bisschen geändert. Das ist einmal Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist jetzt eine Flussbestattung möglich oder es darf die Asche im eigenen Garten verstreut werden. Dabei muss man beachten, es ist beides unter strengen Auflagen. Also man kann jetzt nicht einfach dorthin fahren, sich dort einäschern lassen und dann die Asche mit nach Hamburg nehmen. So einfach geht's dann leider doch nicht.
Man hat ja das Beispiel des Bodensees, wo dann Interessierte, die im Bodensee ihre Asche verstreuen sollten, in die Schweiz gefahren sind, auf die richtigen Wind geachtet haben, dass die Asche dann nach Koblenz rübergeschwemmt wird. Und bei Rheinland-Pfalz stellt sich natürlich das Problem mit den Flüssen, wo ist die Grenze zum nächsten Bundesland?
Genau. Ja, da sind noch ein paar Unklarheiten. Ich glaube, sie bessern auch gerade noch nach. Da schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Hier im Norden in Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren die Reerdigung aufgebaut worden. Zum Verständnis, hier wird der Verstorbene in 40 Tagen mit Hilfe einer natürlichen Mikroorganismen in Erde verwandelt, in einem sogenannten Kokon, das ist verkürzt erklärt. Habt ihr dazu irgendwelche Erkenntnisse sammeln können oder Erfahrungen?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass das mediale Interesse an der Reerdigung deutlich höher ist als die tatsächliche Zahl. Also es hat bisher erst sehr, sehr wenig Reerdigungen gegeben. Sie sind zum Teil in einigen Bundesländern sogar verboten worden, weil die in Niedersachsen zum Beispiel. Andere Bundesländer genehmigen es einfach nicht. Berlin zum Beispiel, weil die Reerdigung als technisches Verfahren umstritten ist und auch Rechtsmediziner wie Klaus Püschel einfach sagen, es entspricht nicht den deutschen Bestattungsgesetzen. Mhm. Da gibt es also rechtliche und auch medizinische Probleme, aber auf die kann ich jetzt natürlich gar nicht eingehen. Im Prinzip wird sie ja vermarktet als eine ökologische Form der Bestattung, ne? Und im Prinzip ist der Weg sicherlich richtig, hier drüber nachzudenken, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten. Aber wir kennen es aus den 90er Jahren schon, dass es ähnliche Verfahren der Veränderung, der Transformation des menschlichen Körpers geht, wie es ja letztlich auch die Einäscherung ist.
Ja.
Und diese damals propagierten Verfahren, die aus Schweden kamen, haben sich auch nicht durchgesetzt in Deutschland. Also ich würde erstmal die wirkliche Nachfrage abwarten. Die technischen Voraussetzungen sind jetzt an einigen Orten geschaffen worden in Schleswig-Holstein. Und auch auf dem Ohlsdorfer Friedhof können solche Bestattungen durchgeführt werden. Allerdings nur als Beisetzung dann, nicht das technische Verfahren. Ja. Das muss woanders durchgeführt werden. Und mir scheint im Moment der Hype der letzten Jahre, der medial darum gemacht wird, etwas abzuflauen. Und ich kann nicht erkennen, dass es jetzt eine Massenbewegung ist. Wenn ich mit Bestatterinnen spreche oder mit Friedhofsverwalterinnen spreche, spielt das nur in den Gebieten eine Rolle, wo sie tatsächlich angeboten wird. Und erstaunlicherweise hat ja die Nordkirche dieses Verfahren sehr früh genehmigt, wobei Kirchen sonst immer eine eher abwehrende Haltung haben. Ich nehme an, dahinter steht die Idee, dass bei einer Reerdigung die eigentliche Beisetzung auch auf dem Friedhof stattfindet. Und man so glaubt einfach, die Toten auf dem eigenen Friedhof, in dem Fall ja kirchliche Friedhöfe, wenn wir an Mölln denken zum Beispiel, oder Stockelsdorf bei Lübeck, hat das vorgenommen. Da ist sicher Herr Dabringhaus aktiv gewesen, in dessen Bestattungshaus ja die auch aktiv beworben wird, dass das so bisher eigentlich punktuelle Entwicklungen sind, die ich noch nicht so als Massenbewegung identifizieren kann. Allerdings muss man sagen, war es bei der Feuerbestattung natürlich am Anfang genauso. Ne? Auch bei der Seebestattung waren es zunächst einzelne Bestattungen, die erst später dann einen bedeutenden quantitativen Anteil erreichten.
Ja, wobei bei der Seebestattung war es ja auch sehr restriktiv. Ne? Da musste man ja auch im Vorfeld sagen, warum man unbedingt in der Ost- oder in der Nordsee beigesetzt werden möchte.
Die Seebestattung Bestattungsrecht ist ja Ländersache. In Deutschland wurde von den einzelnen Bundesländern zum Teil sehr restriktiv behandelt. Schleswig-Holstein war lange Zeit das einzige Bundesland, was keinerlei Nachweis forderte. Aber in Bayern zum Beispiel war dann doch bis vor kurzem noch nötig, glaube ich, ein mehrseitiges Dokument auszufüllen und die eigene Verbundenheit zum Maritimen zu erklären. Meines Wissens ist das auch jetzt dort aufgehoben worden. Aber es bleibt dabei, dass die Seebestattung eigentlich ein regionales Phänomen ist, zumindest in der Zahl der Beisetzung.
Sehr spannend, weil ich habe gerade in der letzten Folge mit einer Seereederei gesprochen und die sagen, die haben Aufträge aus ganz Deutschland.
Ja, man müsste natürlich jetzt untersuchen, wo, in der Tat, wäre das mal wieder eine interessante Abschlussarbeit, wo kommen die Interessenten her, die Seebestattungsreedereien, da es ja immer um Meere geht, der See als solcher ist ja in Deutschland, also Binnensee, noch nicht gestattet, sind natürlich in den Küstengebieten angesiedelt. Und von dortigen Bestattungsunternehmen höre ich, dass der Anteil so zwischen 10% und 20% ausmacht. Aber das ist natürlich nur der Anteil der Bestattung an sich. Sagt noch nicht, woher sie kommen.
Genau.
Nur die, was wir eben beobachten, und das sind wir wieder bei unserer empirischen Kulturwissenschaft. Ich untersuche also gerade die Seebestattungsgedenkstätten, die auf Friedhöfen entstehen. Und die sind in der Tat signifikant häufiger in küstennahen Orten. Ne? Da kenne ich in meiner südniedersächsischen Heimat, gibt es keine Seebestattungsgedenkstätte auf einem Friedhof. Aber wenn du an der Ostseeküste langfährst, ich habe im Moment beruflich viel im Kreis Ostholstein zu tun, hat inzwischen fast jeder Friedhof eine Seebestattungsgedenkstätte, auch mit namentlicher Nennung dann der Verstorbenen. Wenn man an Niendorf bei Travemünde denkt, wo 4 Seebestattungsschiffe unterwegs sind, ist der ein Teil des Friedhofs als Seebestattungsanlage gestaltet worden. Und ein anderer Trend, den ich durch teilnehmende Beobachtung dann sehe, ist, dass viele ehemalige Fischkutter, die jetzt notgedrungen stillgelegt wurden wegen der Fischfangrestriktionen, dass die einfach zu Seebestattungsschiffen umgebaut werden.
Ja, durchaus eine gute Möglichkeit, sein Schiff weiter zu nutzen.
Ja, und das zum Teil, wenn man die Entwicklung, ich beobachte das in Heiligenhafen, weil ich da häufiger zu tun habe, machen sie dann tagsüber Ausflugsfahrten und am Wochenende Seebestattungsfahrten.
Ja. Wenn ich da wohnen würde, würde ich das auch machen. Bräuchte ich zwar erstmal noch ein Kapitänspatent, aber gut, das lässt sich ja einrichten. Welche Form der Bestattung wünschst du dir denn? Stand jetzt, das kann sich ja immer noch mal ändern.
Ja, Stand jetzt würde ich gern in einem Gebiet bestattet werden, wo ich jedes Jahr als Vogelwart arbeite. Das ist ein Naturschutzgebiet eben bei Heiligenhafen. Ein Seevogelbrut- und Rastgebiet, das heißt Krasswader. Das ist eine Halbinsel, die in die Ostsee hineinragt. Und ich würde dort gern meine Asche verstreuen lassen, was allerdings rechtlich im Moment noch nicht möglich ist.
Was noch nicht möglich geht, also noch ein bisschen durchhalten. Wir arbeiten dran. Bei einem Vortrag an der Universität in Wien, den ich online gesehen habe, hast du über Gedenkstätten gesprochen, auch über temporäre, wenn eine prominente Person verstirbt. Was sind da Besonderheiten? Also was lässt sich daran erkennen?
Also zunächst mal ist es eine der neueren Entwicklungen, die sich in den letzten 20, 30 Jahren entfaltet haben. Wir haben das in einem studentischen Forschungsprojekt untersucht, sogenannte temporäre neue Schauplätze der Trauer im öffentlichen Raum, haben daraus auch ein Buch gemacht in Zusammenarbeit mit der Stiftung Bestattungskultur. Und das Besondere daran ist, dass eben diese Form der Trauer nicht mehr an die Grabstätte gebunden ist. Also es ist eine Form der Trauer unabhängig von der Grab- oder Beisetzungsstätte. Und es fing ja an mit den Unfallkreuzen am Straßenrand in den 1980er Jahren. Also das früheste mir bekannte stammt aus dem Jahr 1982 in Baden-Württemberg. Und das ist ja, war zunächst ein Phänomen des ländlichen Raumes, weil dort eben auch besonders viele junge Leute vor allem ums Leben kamen, die berühmten Discofahrten, wie wir es früher nannten. Und diese Gedenkorte, das fiel uns auf, sind inzwischen auch Orte von Trauerfeiern, von jährlichen Gedenkfeiern geworden. Mhm. Und was weiter auffällt, diese Gedenkorte, die früher dann nur für wenige Wochen oder Monate bestanden, werden zunehmend auch über längere Zeit gepflegt. Ne? Und manchmal entstehen auch feste Gedenkstätten daraus. Mhm. Das Beispiel haben wir hier in Hamburg-Eppendorf, das auch wieder zeigt, dass diese Form der Trauer im öffentlichen Raum auch in den städtischen Raum gewandert ist. In Hamburg-Eppendorf hat es vor vielen Jahren einen schrecklichen Verkehrsunfall mit 4 Toten gegeben. Und dort ist aus der provisorischen Gedenkstätte dann ein fester Gedenkort geworden. Eine Bank, die in der Mitte einen Riss hat, um den Riss zwischen Leben und Tod zu zeigen, den so ein Tod, ein frühzeitiger Tod dann verursacht. Du hast die Gedenkstätten für Prominente angesprochen. Wenn es bei den Unfallkreuzen eher um, was die Soziologen Peer Groups nennen, oder um die eigenen Familien gehen, also enge Freundschaften, familiäre Banden, geht es bei den Gedenkstätten für Prominente natürlich eher um emotionale Bindung an die eigene Biografie. Ich denke, das beste Beispiel und auch schon seit langem gepflegt ist das Michael Jackson Memorial in München am Residenzplatz, wo es eine Gruppe von Denkmalfeen gibt, die nennen sich so, über Facebook organisiert, und die pflegen seit vielen Jahren dieses Denkmal, diesen Gedenkort, was an einem historischen Denkmal steht, das für einen Komponisten, das ist praktisch umfunktioniert worden, unter Duldung der Stadt München, erstaunlicherweise. Mhm. Und das ist wieder auch ein interessantes Phänomen. Früher wurden diese temporären Gedenkstätten auch am Straßenrand häufig abgeräumt mit der Begründung, sie würden die öffentliche Sicherheit stören. Mhm. Das ist natürlich eine absurde Begründung, wenn man weiß, wie viele Reklameschilder so am Straßenrand aufblinken.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber das ließ sich nicht durchhalten. Da hat es dann auch mediale Proteste, auch schon in der Zeit vor den Shitstorms gegeben. Und so werden jetzt auch inzwischen diese Gedenkplätze eigentlich immer von den betroffenen Kommunen oder entsprechenden Gremien, Ordnungsbehörden dann toleriert.
Ja.
Und es entstehen eigentlich immer mehr. Jetzt das neueste Beispiel ist ein Gedenkort in Hamburg-Ottensen für Femicides, also für Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind, weil sie Partnerinnen waren, sind oder nicht mehr sein wollten. Dass diese Palette, das Spektrum dieser öffentlichen Gedenkstätte breitet sich immer weiter aus. Wir könnten das Buch, was wir Anfang diesen Jahres veröffentlicht hatten, im Grunde jetzt schon wieder neu schreiben oder um weitere Kapitel ergänzen.
Ja. Wird Trauer dadurch sichtbarer?
Auf jeden Fall. Also diese These, die man hört, auch bei Interviews von Journalistinnen, der Tod wird doch verdrängt, ich schüttle immer gleich den Kopf symbolisch, auch wenn es nicht immer zu sehen ist, dann der Tod wird seit langem nicht mehr verdrängt. Er ist im öffentlichen Diskurs stark verankert. Die ersten Anzeichen waren Gespräche jetzt vor 15, 20 Jahren, die dann außerhalb der üblichen Trauermonate, November klassisch, da häuften sich früher immer die Berichte, die Interviews, hat sich jetzt komplett aufs gesamte Jahr verteilt. Die Berichte in den unterschiedlichsten Medien, Social Media wie Presse, wie Rundfunk, geben diese Entwicklung wieder. Und ich finde es eigentlich auch eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil die Trauer in den öffentlichen Raum gewandert ist, wird sie natürlich auch verstärkt thematisiert. Ne? Mhm. Nachdem, was macht ihr da eigentlich, wenn ihr so eine Gedenkstätte pflegt? Was bewegt euch dabei? Und die Leute sehen auch eben, dass es möglich ist, Trauer zu äußern, zu äußern, zu zeigen, ne, was sie sich lange Zeit ja nicht trauten, weil sie dachten, es passt nicht so in diese Leistungsgesellschaft rein. Das hat sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten komplett gedreht und die öffentlichen Gedenkstätten sind das beste Beispiel dafür.
Ja, cool. Du bist sehr verbandelt mit dem Ohlsdorfer Friedhof, du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Und dort gibt es seit 2021 die Trauerhaltestelle.
Mhm.
Wie kam es dazu und habt ihr das Projekt begleitet?
Es kam dazu durch eine Initiative von der Stiftung Deutsche Bestattungskultur, die eben in Anlehnung an diese Trends der Trauer unabhängig vom Bestattungsort da auch mal zentrale Anlaufstellen schaffen wollten, wo man hingehen kann, wenn man traurig ist oder wenn man an Formen der Trauerkultur interessiert ist, wo man etwas ablegen kann, die aber nicht an eine bestimmte Person oder an ein bestimmtes Ereignis, an einen bestimmten Todesfall geknüpft sind. Und es gab die Überlegung, dass dann entweder im öffentlichen Raum zu machen oder auf einem Friedhof. Dann wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Dann Den ersten Preis hat eben diese Trauerhaltestelle gewonnen. Ist ja ein halboffener Raum, aus der ein Baum, eine Felsenbirne herauswächst, sodass man zugleich den Schutzraum hat, aber auch das Geöffnete, dem Himmel entgegenstrebende. Und es hat sich dann die Kooperation mit dem ja sehr innovationsfreudigen Ohlsdorfer Friedhof ergeben, dass man dort diese Trauerhaltestelle aufbauen konnte. Es gibt die Idee, sie auch auf andere Friedhöfe zu exportieren sozusagen. Zum zweiten Teil deiner Frage, begleitet haben wir das Projekt durch ein studentisches Seminar, mit dem wir dann im Rahmen des Gesamtprojekts neue Schauplätze der Trauer Nutzerin dieser Trauerhaltestelle beobachtet und befragt haben mit unseren klassischen Methoden, qualitatives Interview und teilnehmende Beobachtung, und haben dann versucht herauszufinden, was bewegt diese Leute, zu der Trauerhaltestelle zu gehen und vor allem den eigentlichen Sinn dieser Einrichtung zu nutzen, also Trauerbotschaften zu verfassen. Man kann dort an geweißelte Wände mit entsprechenden Stiften etwas schreiben, Gedichte, Zeilen, Gedenknamen.
Botschaften
eben. Und man kann aber auch Relikte hinterlegen. Ja. Und es ist auch durchaus geplant, dass das alles temporär ist, zeitweilig, analog zu den Gedenkstätten im öffentlichen Raum. Also ein Regenguss zum Beispiel würde diese Kreidebeschriftung erstmal wieder verwischen, aber in kürzester Zeit entstehen wieder neue übermalte Botschaften dann. Und genauso verhält es sich mit den Relikten. Und es war doch eine weitgehend positive Resonanz. Es gab von Älteren dann manchmal ein Stirnrunzeln. Was soll das jetzt hier? Wo ist hier die Grabstätte? Aber die meisten haben doch dann, das waren sehr angetan von dieser Möglichkeit, sich einerseits zurückzuziehen, andererseits doch wieder Botschaften an die Öffentlichkeit zu vermitteln, die ja auch gelegentlich wieder beantwortet werden.
Ja. Ich war auch schon jetzt mehrfach dort und ich finde sie einfach wunderschön, weil sie halt, was du sagst, trotzdem temporär. Sie ist zwar stationär, aber trotzdem temporär durch die Botschaften, die geschrieben werden und wieder abgewaschen werden.
Und es entsteht ja auch erstaunlich wenig Vandalismus. Ne? Ich habe jetzt gerade eine Nachricht vom Ohlsdorfer Friedhof bekommen, da wurde ein Ort als Sperrmülllager genutzt, hat jemand alte Möbel abgeladen. Ohlsdorfer Friedhof ist ja kein gesellschaftsfreier Raum, dort gibt es auch Vandalismus, es gibt Eigentumsdelikte, und die Trauerhaltestelle ist aber davon bisher unberührt geblieben.
Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Eine Frage zum Schluss habe ich noch, die stelle ich jedem. Seit einiger Zeit. Bist du eher Team Highway to Hell oder Stairways to Heaven?
Ich halte es eher mit Bob Dylan.
Der da sagte?
Ja, ich bin eher Tombstone Blues sozusagen. Ne?
Okay.
Der Grabstein Blues. Ich denke, das drückt den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer am besten aus. Es ist ein Blues-Gefühl. Ne? Es ist eine Wehmut, die da ist, weil es ja doch ein Verlust ist. Und ja, das ist, finde ich, eine schöne Bezeichnung für den Umgang mit dem Tod. Solange es noch klassische Grabsteine gibt, jedenfalls, das Lied ist in den späten 60ern geschrieben worden. Da war die Zeit der sich verflüchtigenden Grabmalkultur noch nicht so aktuell.
Ja, das Spannende ist, wenn man auf dem Wiener Friedhof, auf den Zentralfriedhof in Wien geht, da ist es ja bombastisch, was da an Grabmälern steht. Das hat mich regelrecht erschlagen, weil das kannte ich so nicht.
Aber es auch eben sind historische Grabmäler. Ja. Also eindrucksvoll ist natürlich neuerer Grabmalkultur das Grabmal für Falco. Das ist eine ganz ungewöhnlich künstlerische, gleichsam avantgardistische Gestaltung. Und es ist schön, dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Ich meine, das ist natürlich auch Ausdruck von einer gewissen finanziellen Stärke. Man muss es sich eben auch leisten können, ein aufwendiges Grabmal zu gestalten. Und ich finde da immer sehr positiv die Entwicklung im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof, der übrigens eingerichtet wurde, auch von einer Vertreterin unseres Faches hier. Ich habe noch kurze Zeit mit ihr zusammen studiert. Sie ist etwas älter, Rita Barke. Und sie hat es mit einem unermüdlichen Engagement geschaffen, dort auch preiswerte Beisetzung über ein genossenschaftliches Prinzip für die Frauen, die Mitglied im Verein Garten der Frauen sind, zu organisieren. Und sie hat es auch geschafft, dann Grabmäler für Menschen zu schaffen, wie Domenica, die Vorkämpferin der Prostituiertenbewegung in Hamburg, die sie selber oder ihre Hinterbliebenen gar nicht hätten bezahlen können. Da hat sich dann ein Bildhauer, Uli Beppler, bereit erklärt, das kostenlos zu spenden. Also da passiert eben auch auf ganz viel auf diesem solidarischen Wege, ne, den wir auch schon von den Volksfeuerbestattungsvereinigungen kennen.
Ja, klasse. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die Einblicke, die du uns in deine Arbeit gegeben hast. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen? Dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja. Vielen, vielen Dank.
Ja. Es waren mal nicht 0815 Fragen.
Danke.
Das ist doch schön.